Aujourd'hui au Thekencast.
Und jetzt bitte in Deutsch.
Heute beim Thekencast.
Danke.
Kennt ihr das, wenn alle erwarten, dass jetzt irgendwas kommt und ihr habt überhaupt nichts vorbereitet und wisst überhaupt nicht, was ihr jetzt machen sollt?
And now, time for some amusing and human experiments. When you see motion pictures,
a few drinks
or a short beer makes us see the difference between
right and wrong.
As a result,
the more alcohol you take,
you get a true picture of what really happens. A picture that you could never see in any other way. Now let's take
three drinks.
Ho, ho, ho zusammen und herzlich willkommen zu Drei Männer und ein Film, der Movieback Theken Podcast. Heute wieder nur zu dritt, dafür mit voller Weihnachtsstimmung ausgestattet. Hallo Kühne, hallo Schuggi.
Hi.
Ho, ho, ho. Jetzt habe ich eine Maschinenpistole.
Ach, der Kühne. Immer gewalttätig. Ja, wir besprechen heute den, ich würde mal sagen, größten Actionfilm aller Zeiten. Auch der größte Actionfilm, den wir bislang hier besprochen haben. Wir haben uns dafür extra Folge 31 ausgesucht. Extra die Folge, die kurz vor Weihnachten 2022 herauskommt. Denn Weihnachten ist das Fest der Liebe. Und ich liebe meine beiden Kollegen, also ihr wisst schon, was ich meine. Und deswegen verdienen sie nur das Beste. Und deswegen war das ganz alleine meine Idee, heute
Stirb
langsam zu besprechen.
Meine Filmauswahl, alles, was du vorher gesagt hast, streichen. Danke, weitermachen, Freund.
Okay, es gibt aber noch was zu feiern, außer die Geburt Jesus. Nämlich unser interner Jesus, der Max, das haben wir im letzten Mal komplett vergessen, ist jetzt schon ein Jahr Mitglied des Thekencasts. Herzlichen Glückwunsch.
Oh, danke.
Glückwunsch,
danke. Das war die Überraschung. Oh.
Ja.
Ja, ich bin auch erstaunt.
Du hast jetzt mittlerweile schon ein Jahr mit uns durchgehalten und diverse Genrefilme nicht gut gefunden.
Ja, aber die ein oder andere Perle kennengelernt.
Also jedes Mal, wenn ich den Namen Max Schuck höre oder sein Gesicht sehe, dann muss ich immer an sexy, coole Vampire denken, die in schwarzen Ledermänteln rumstehen und Blut trinken aus Weingläsern. Das ist für mich so Schuck in einem Bild.
Ich habe immer noch so Angst, diesen Film nochmal nachzugucken.
Ja, ihr Lieben. Ich würde sagen, es ist weihnachtlich, das ist schön, aber auch hier gilt Bier. Wer möchte den Anfang von euch?
Lass mal den Max anfangen.
Ich habe es jetzt, glaube ich, das dritte Mal da. Es ist die Giesinger Erhellung, die mein Bruder mir gekauft hat. Entschuldigung, es ist Weihnachten und ich habe dann bald den Kasten leer. Ich habe es geschafft. Aber ich freue mich ein weiteres Mal, einmal im Monat Alkohol zu trinken. Ah, das war schwach.
Dein Leben ist kacke, wenn du nur einmal im Monat Alkohol trinkst.
Ja, ist immer die Frage, ne? Ist das Ursache oder Wirkung?
Ja, yeah. Okay. Nein, finde ich sehr vorbildlich. Finde ich sehr vorbildlich. Du siehst auch jetzt hier in dem Video
Danke.
Sehr, sehr gesund aus.
Danke.
Ne? Gute Haut.
Lügt, ohne rot zu werden, der Herr Kühne.
Nein.
Ja, natürlich.
Gute Haut, aber hässliches Gesicht. Das ist unser Max.
Ja, gut.
Brinkhoff Nummer 2.
Ich habe heute... Nein! Nein! Ich habe mich mit, das wissen die Hörer ja gar nicht, ich habe mich mit Stu und noch zwei anderen Podcast-Kollegen, aber nicht vom Movie Break, vor kurzem in Köln getroffen. Und da hatten wir ein illustres Wochenende mit etwaigem Bierkonsum. Stimmt. Okay, sagen wir, wie es ist, wir waren voll wie Ulle. Und da hat mir ein Podcast-Kollege aus der Schweiz ein Bier mitgebracht, das gute alte Aare-Bier. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Bier ist. Es kommt aus der Schweiz, 105%, mehr weiß ich nicht. Aber ich habe es mir jetzt extra für diesen Moment aufgehoben. Da werden wir doch jetzt mal ein Schlückchen riskieren hier. Gut hopfig.
Ja, dann gehen Grüße raus an Bodo, den Podcast-Kollegen vom Spätsünder-Podcast. Gut, ich bin dran. Folgendes, ich war vor ungefähr 3 Wochen, war ich mit meiner Mutter und meiner Cousine in Aachen bei einem Biersommelier. Und habe da wirklich richtig feines Bier getrunken, aber auch wirklich Bier gekauft. 4 Flaschen für fast 40 Euro, beziehungsweise Dosen auch. Und 3 Tage später rufe ich meine Mutter an und meinte, hast du mal auf das MHD geguckt? Nee, ja, meine Biere sind schon abgelaufen. Hm. Und dann habe ich geguckt, tatsächlich habe ich ein Bier gefunden, das jetzt abläuft demnächst in ein paar Tagen. Aber es passt zum Film, denn es heißt Get Rich or Drunk Trying. Es sind 440 Milliliter. Es hat einen Alkoholgehalt von 10%. Und und es schäumt wie Sau. Prost. Ja.
So gut? Ist es so gut? Noch mal haltbar?
Bis zum... Oh Gott, das ist abgelaufen. Nee, warte mal. Das wurde abgefüllt am 5. Mai diesen Jahres und hält bis zu Nikolaus. Also es müsste noch haltbar sein. Das war auch im Kühlschrank, aber vielleicht schmeckt es einfach nur nicht gut.
Spricht für die Qualität.
Das kann passieren.
Also ihr könnt euch freuen, die nächsten 2-3 Thekencasts habe ich exotisches Bier am Start. Das ist das Erste.
Wenn alles so gut schmeckt wie dieses, hast du ja schon gewonnen. Ne?
Also ich verspreche, ich werde mir keinen weiteren Kasten kaufen. Giesinger Erhellung. Ich muss da irgendwann mal wieder was Neues mitbringen.
Genau. Finde ich auch, weil du auch einfach ein bisschen dazu verpflichtet bist, auch Abwechslung mit in diesen Kasten.
Ja, aber ich möchte betonen, das letzte Mal hatte ich ja verschiedene Böcke geschossen. Getrunken.
Das riecht nach Pfirsich, mein Bier. Aber schmeckt nicht nach Pfirsich.
Oh, das klingt natürlich.
Also Bier ist so ein Ding, ich mag Pfirsiche, aber ich würde, also wenn ein Bier nach Pfirsich schmeckt, ist erstmal was falsch.
Bei dem Biersommelier war es wirklich so, ich hab den Mann, der war wirklich sehr nett, da meinte ich so, pass auf, was kannst du mir empfehlen? Und da meinte er so, also mein Lieblingsbier ist aber auch eins der teuersten. Ich so, scheiß drauf, ich bezahle das ja nicht. Und dann habe ich weiß nicht mehr, wie es hieß, ich habe ein Bier dort getrunken aus Lettland, 0,5. Es war wirklich das beste Bier, was ich hier getrunken habe, aber da hat das Glas auch 11 € gekostet. Aber das war wirklich ein saumäßig gutes Bier. Deswegen, an alle Leute, die Bier mögen, geht mal zu so einem Biersommelier oder zu irgendwelchen Fachmärkten oder so, lasst euch beraten, da gibt's, also... auch scheiße, wie ich hier gerade trinke, aber auch wirklich verdammt gutes Zeug, wirklich.
Findest du denn noch irgendwie heraus, wie dieses Bier aus Island heißt?
Estland, ich hab's vergessen, ich weiß nicht mehr.
Gerade eben warst du noch Lettland, oder?
Ja, jetzt super.
10% sage ich dann nur, so. Wie schon gesagt, wir reden heute über Stirb langsam und das hätte ich vielleicht im Vorfeld mit euch klären müssen, aber ich bin der Meinung, wir brauchen auch keine Synopsis, weil es ist Stirb langsam. Also ganz ehrlich, selbst Max kennt Stirb langsam und das würde was heißen.
Ja, das stimmt.
Also von daher mache ich mal kurz hier eine demokratische Umfrage. Wer ist dafür, die Synopsis sein zu lassen, weil jeder mit Verstand wissen sollte, worum es in Stirb langsam geht? Hand hoch. Ja, das ist ganz klar die Mehrzahl.
Aber hey, dafür gibt es den Trailer.
12 Terroristen platzen in einer Weihnachtsfeier und erklären der Gesellschaft den Krieg.
Wir werden ihnen jetzt eine Lektion erteilen, was wirklich Macht bedeutet.
Sie sind genial.
Mich interessieren lediglich die 640 Millionen Dollar in Ihrem Tresor.
Und Sie sind eiskalt.
Wenn Sie mir nicht glauben, müssen Sie mich umbringen.
Na schön. Daneben auf die harte Tour.
Dabei hatte es McLean nie darauf angelegt...
Denk nach, verdammt.
...ein Held zu sein.
Wo ist Harley?
Wohin Sie?
Wohin?
Aber er hat keine andere Wahl.
Was tut er eigentlich?
Nur sein Job.
Die haben bereits eine von den Geiseln getötet.
Diese Frequenz ist nur für Notfälle reserviert.
Glauben Sie, ich will eine Pizza bestellen?
Ist der da drin? Wer ist das?
Ich bin auf eurer Seite!
Also, wer sind Sie? Für einen einfachen Wachmann veranstalten Sie ganz schön viel Wirbel.
Da liegen Sie ganz schön daneben, Jack. Wollen Sie vielleicht beim nächsten Mal den Einsatz erhöhen?
Glauben Sie wirklich, dass Sie eine Chance gegen uns haben, Cowboy?
Yippie, Schweinebacke!
Oh! Mister, Sie zerstören ein ganzes Gebäude!
Ich habe das Kommando bei diesem Einsatz.
Von hier oben sieht es so aus,
als würde nicht mal Mickey Mouse auf Ihr Kommando hören.
Er ist allein, er ist müde und von uns hat er bis jetzt nicht die geringste Unterstützung bekommen.
Partner, bist du noch da?
Ja, aber ich würde jetzt lieber in Philadelphia sein.
Ich will ihn umlegen, kannst du auch.
Nur John kann jemanden so in blanke Raserei versetzen.
Er ist ein Mann, den man einfach gern haben muss.
Besuchen Sie Kalifornien, da scheint die Sonne. Da macht das Leben Spaß.
Aber es ist gar nicht so einfach, ihn zu töten. Bruce Willis in Stirb langsam.
Irgendwas ist an der Weihnachtsparty schiefgelaufen. Völlig daneben.
Die obligatorische Frage. Wann habt ihr den Film zum ersten Mal gesehen? Und wie wirkte er damals auf euch? Der Kühne fängt an.
Ich habe ein Trauma. Ich habe den Film damals aus dem Fernsehen aufgenommen von Sat.1. Und Sat.1 ist ja nicht unbedingt dafür bekannt, wenig Werbung in seine Filme reinzupacken, sondern da war wirklich konsequent, alle 20 Minuten kam immer Werbung. Ich kann mich so gut dran erinnern und jedes Mal, wenn ich diesen Film gucke, und ich gucke ihn wirklich sehr häufig, muss ich immer dran denken, dass immer, wenn die Werbung einsetzte, kam der Ausschnitt, wie John McClane auf dem Rücken von dem einen Terroristen draufhängt und dann eine Stimme in dem vom Sat.1-Sprecher immer sagte, und gleich geht der Tanz weiter. Und ich weiß sogar noch, ein Teil der Stellen, wo immer diese Stimme sagte, und der Tanz geht gleich weiter. Weil ich dieses Video so oft geguckt habe, weil ich habe den wirklich, als ich den dann aufgenommen hatte und zu Hause hatte, muss ich schon sagen, ja, der Film ist Kühne approved, der ist gut, also der hat mir auch damals schon sehr, sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, ob ich ihn damals als das Meisterwerk gesehen hatte, zu dem ich es heute machen würde, aber ich war hellauf begeistert und ich müsste so 11 oder 12 gewesen sein, als ich ihn gesehen habe. Und der Tanz geht gleich weiter. Das verstört mich immer noch.
Okay, da würde ich sagen, dann geht der Tanz jetzt mal weiter. Und jetzt auf die Bühne kommt Max mit seinem Die Hard Cha-Cha-Cha.
Kennt ihr das, wenn alle erwarten, dass jetzt irgendwas kommt und ihr habt überhaupt nichts vorbereitet und wisst überhaupt nicht, was ihr jetzt machen sollt? Erstens kann ich kein Cha-Cha-Cha. Zweitens, ich weiß es ehrlich nicht mehr. Wann war das erste Mal, dass ich diesen Film gesehen habe? Ist echt ein Riesenproblem. Ich habe mir echt noch Gedanken gemacht vor dem Cast, aber ich weiß es nicht mehr. Gar nicht. Null. Ich muss den über die Jahre hinweg immer wieder gesehen haben und kann es überhaupt nicht richtig, leider. Also der lief einfach so häufig im Fernsehen. Ich werde ihn irgendwann mal gesehen haben, vielleicht auch teilweise nur und dann irgendwann mal ganz und schwierig.
Solange nicht geglaubt, dass es eigentlich Rocky ist, ist es okay.
Ja, das ist der, wo Bruce Willis mitmacht. Nein.
Ach, der Rocky, den habe ich ja ganz verdrängt.
Ja, also bei mir ist es so, mir geht's so ein bisschen wie dir, Max. Also ich glaube, ich bin mir nicht so 100% sicher, dass ich den das erste Mal bei einer Mutter einer Freundin gesehen habe, wo ich so auch 11, 12 Jahre alt gewesen bin und fand den umwerfend. Und was ich mit Stopp langsam auch immer verbinde, ist, ich mag Actionfilme. Aber Hand aufs Herz, die wenigsten Actionfilme sind auch richtig spannend. Finde aber, das verbinde ich mit Stopp langsam, jedes Mal, wenn ich den sehe, fällt mir immer wieder auf, wie unglaublich spannend der ist. Weil ich weiß nicht, woran es liegt, weil mittlerweile, wenn Bruce Willis, ich meine, er kann ja nicht mehr, aber ne, nach Stopp langsam war es klar, der ist halt der neue Actionheld. War klar, wenn der in einem Film auftaucht, dann wird er nicht sterben. Außer M. Night Shyamalan dann inszeniert den Film, ist klar. Aber damals, so im ersten Teil, ich bang mit dem immer noch mit. Weil ich finde, ja, dass John McClane wirklich was sehr Menschliches hat. Und das habe ich, glaube ich, auch schon mal irgendwann mal erwähnt. Ich habe wirklich vor einem Jahr oder vor zwei die Stopp-Langsam-Reihe mir komplett angeguckt. Aber mit angefangen mit dem letzten Teil und dann mich hochgearbeitet zum ersten. Und was interessant ist, das kann man auch übrigens sehr gut mit Rocky oder Rambo machen, oder vor allem mit Rambo, man sieht wirklich, wie aus einem Actionhelden ein Menschen wird. Das finde ich faszinierend.
Ah. Ich glaube, das ist es auch. Ich habe damals, glaube ich, auch gar nicht verstanden, warum mir Stirb langsam so gut gefallen hat. Aber eben genau das, was du sagst. Es beginnt eigentlich schon damit, dass wir endlich mal einen Actionhelden haben, der auch ein Mensch ist. Und der eben auch verletzlich ist. Weil, ich meine, wir hatten schon große Actionhelden hier bei uns, auch in diesem Podcast-Format. Ich denke da immer gerne an Phantomkommando zurück und so. Aber das sind ja alles keine Menschen. Ja. So, das sind ja einfach Maschinen. Das sind mit denen fieberst du nicht mit, also Phantomkommando war keine Sekunde spannend, weil du auch immer wusstest, okay, dem Schwarzenegger, dem wird schon nichts passieren. Aber beim ersten Rambo oder eben auch jetzt beim ersten Stück langsam ist es tatsächlich so, dass man Angst haben könnte, dass diesem Menschen dahinter was passiert. Und das, ich glaube, das ist auch mit ein Grund, was den Film einfach so grandios gut macht.
Man könnte sagen, es ist sozusagen ein Anti-Seagull, ohne dass ich jemals einen Seagull gesehen habe.
Ja, das kommt ja, noch, Max.
Definitiv, definitiv.
Ja. Für mich ist es eine Sache in richtig guten Actionfilmen auch immer sehr wichtig. Der Held, der muss auch mal auf die Fresse bekommen. Also ja, deswegen zum Beispiel mag ich so Filme wie The Raid, weil der Typ kann halt was, der kann wirklich 12 Leute ausschalten, aber der ist auch fertig danach. Der bekommt's auch die Fresse, ja? Und meine Güte, jedes Mal, wenn ich Die Hard sehe, fällt mir auf, wie viel Bruce Willis einstecken muss. Also ganz ehrlich, alleine die Szene mit den Glasscherben, die ist halt ultra fies. Oh, die tut halt echt weh.
Aber grandios. Also die ist, der zieht einem immer wieder die Fußnägel hoch, wenn man sich das mit anschaut.
Die Schuhe aus, ja.
Das habe ich jetzt extra nicht gesagt.
Ja, er sitzt ja auch so häufig irgendwo in der Ecke, zündet sich eine Kippe an und denkt sich einfach, boah, Alter, ich habe gar keinen Bock mehr hier zu sein. Mhm. Ne? Und das ist ja auch etwas, was man sehr, sehr selten sieht, wo auch einfach der Held da mal für sich selber sagt so, ey, wenn ich könnte, wäre ich gerade einfach irgendwo anders, aber nicht ja. hier. Er macht das Ganze ja nicht aus dem Grund, weil er das für sein Vaterland tut oder weil er sich selber auferlegt hat, der Held dieser Geschichte zu sein. So, nee, der macht's einfach wirklich, weil er's muss.
Man erlebt sozusagen auch immer seinen eigenen Adrenalinspiegel, wie er mal hoch und runter geht. Also auch wenn er sozusagen zum Beispiel die Feuerwehr ruft und dann so, ja, Baby, komm zu Papa, ja. So richtig diese, ja, man fühlt ja so mit ihm mit.
Ich kaufe euch ein paar neue Mützen.
Man fühlt so mit ihm mit. Oder auch mit dem Polizisten, wie er unten, was ist da los? ja, finde ich auch, das ist tatsächlich was, weswegen man da super mitfühlen kann. Das ist extrem relevant.
Ich habe gerade eine super Idee für ein Die Hard Remake. Alles so wie gehabt, nur er macht das nicht, weil er seine Frau beschützen will oder retten will. Er macht das einfach, weil er Masochist ist.
Ich finde die Idee von einem Die Hard Remake nach Teil 5 schwierig. Würde ich erstmal nach hinten schieben.
Aber darüber können wir echt mal sprechen. Wenn ich es überlege, also für mich ist Lethal Weapon ganz klar Mel Gibson und Danny Glover. Das hatten wir schon bei dem Was Frauen Wollen Cast angesprochen. Und Stirb langsam ist auch immer Bruce Willis. Und es fällt mir schwer, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein anderer sein kann, der Stirb langsam spielt. Es gab ja mal diese Pläne oder Gerüchte, dass seine Kinder in seine Fußstapfen treten. Daraus ist ja bekanntermaßen nichts geworden. Aber könntet ihr euch vorstellen wirklich, dass ihr mal einen Stirb langsam Film guckt und ihr habt nicht automatisch die Assoziation Bruce Willis?
Ich glaube, ein großes Problem dabei ist einfach, dass, und das soll jetzt überhaupt gar nicht den Film Stirb langsam schlecht reden, aber generell, die Thematik ist ja sehr ausgelutscht und austauschbar. Das ist ja etwas, was wir schon so oft gesehen haben. Also Terroristen gehen irgendwo hin, sagen, ja, ich möchte jetzt Geld. Und irgendein anderer rennt da rum und bringt alle Terroristen um. So, und ich glaube, das Besondere an Stirb langsam ist eben nur die Figur des John McClane. Und natürlich die Action-Inszenierung, gerade was die ersten drei Teile angeht. Und deswegen glaube ich, wir haben schon ganz, ganz viele Remakes von Stirb langsam, aber es hat eben nie gefruchtet, weil wir eben auch die Figur nicht mehr haben, die einfach auch mal gut geschrieben ist für einen Actionhelden. Aber es fehlt natürlich auch heutzutage an Charisma. Also es wird ja auch immer versucht, so einen Jason Statham da dann irgendwie als Actionhelden darzustellen. Ja, sorry, also viel mehr zur Litfaßsäule kann der auch nicht. So,
aber weißt du, bei Jason Statham hast du halt das Ähnliche wie bei Steven Seagal. Und ich mag Jason Statham, nicht falsch verstehen. Aber auch der ist so unantastbar. Dir ist klar, der wird halt einfach in einem Raum mit 80 Leuten, bringt der alle um und macht danach so, wischt über die Schulter und gut ist. Der hat halt nichts, in Anführungszeichen, Menschliches. Und das, also man darf wirklich nicht vergessen, als der Film 88 in die Kinos kam, war das Action-Kino überrannt, überlagert von Schwarzenegger, Chuck Norris, Stallone, Rambo, Phantomkommando, schieß mich tot. Und dann wirklich dieser eine Typ, der zuvor in Das Motto und der Schnüffler gespielt hat, Schnüffler, der auch keine Physis hatte eines Actionheldes. Ja. Ich meine, gut, er war jetzt nicht fett oder so, aber er war auch ganz weit davon entfernt, irgendwie ein Bizepsbomber wie Schwarzenegger zu sein.
Einer der wenigen Actionhelden, dem die Haare einfach auch mal dann ausgehen.
Ja,
ne?
Ganz ehrlich.
Der hat sehr, sehr viele Geheimratsecken.
Ganz ehrlich, nach Phantomkommando guckst du dir Schwarzenegger an, denkst dir, okay, das ist ein Monument, aber kein Mensch. Und nach Stopp langsam denkst du dir so, ey, mit John McClane, mit dem würde ich ein Bier trinken. Mhm.
Deswegen kann man sich mit ihm identifizieren und schon hat der Film viel mehr Impact.
Das ist eine ganz simple Geschichte und es gab ja wirklich unglaublich viele Nachahmer. Ich habe hier eine kleine Liste. Es gibt unter anderem, es ist nur eine Auswahl, Alarmstufe Rot 1 und 2. Es gibt Sudden Death, haben wir schon besprochen. Es gibt Air Force One, Passagiersaison 50, Derailed, auch Con Air kann man dazu zählen. Es gibt sowas wie so Billigfilme wie Blast mit Winnie Jones. Aber diese Grundidee, ein Mann gegen eine Übermacht, die gab es natürlich schon vorher, aber sie wurde doch nie so perfekt, wie ich finde, ausgearbeitet, wirklich, wie in Stirb langsam. Jedes Mal, wenn ich diesen Film gucke, und das ist, ich würde sagen, ich gucke mir den Film alle zwei Jahre einmal an, Minimum, weil ich ihn wirklich fantastisch finde.
Anfänger. Jedes Jahr an Heiligabend. Rede weiter, du.
Ich bin an Heiligabend immer bei meiner Mutter und meine Mutter hasst diesen Film. Meine Mutter hasst alles mit Action. Manchmal nenne ich meine Mutter Max.
Das solltest du besprechen. Mit deinem Therapeuten. Aber deine Mutter hat immerhin schon mal von dem Film gehört. Ganz kurz.
Pass auf, schon. Wahre Geschichte. Der Ehemann meiner Mutter guckt gerne Actionfilme, aber der ist kein richtiger Filmfan. Der guckt sich einen Film an, geht während des Films raus, eine rauchen, geht dann ums Haus spazieren, kümmert sich um die Katzen, macht irgendwas anderes, kommt nach einer Dreiviertelstunde wieder, setzt sich auf seinen Sessel und guckt weiter, als wäre nichts passiert. Ich habe wirklich miterlebt, ja, dass der den zweiten Stopp langsamer geguckt hat, mittendrin rausgegangen ist, wiederkam, als Jason Bourne dann lief und ist ihm nicht aufgefallen, dass es verschiedene Filme sind. Und meine Mutter sitzt dann in ihrem Sessel, hat am besten noch so ein dickes Buch auf dem Schoß und guckt sich das immer am Fernseher so, ah, war so eine Scheiße immer, diese ganze Ballerei, das ist ja wohl verdammte Maschos.
Ja, bei mir ist es tatsächlich so, seit mittlerweile, glaube ich, 20 Jahren oder so, läuft tatsächlich immer Stirb langsam Heiligabend. Mhm. Was aber eigentlich gar nicht als Idee eines eigentlichen Weihnachtsfilms anfing, sondern bei mir war es tatsächlich so, wir hatten immer am 23.12. mit unserer Abiturstufe hatten wir Klassentreffen, als wir mit dem Abitur fertig waren. Da hat man dann eben die Leute, die man dann eben lange nicht gesehen hat, getroffen. Lange Rede, kurzer Sinn, am Klassentreffen oder am Stufentreffen war ich meistens so besoffen, dass ich am Heiligabend musste ich irgendwie klarkommen. Und dann habe ich noch, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, da so im Bett gelegen und dachte mir, ja, guck dir mal was an, worüber du dich jetzt nicht so groß nachdenken musst. Und tatsächlich, das erste Mal, als ich so einen richtigen Kater hatte, habe ich mir Stirb langsam reingemacht. Und weil das dann irgendwie geholfen hat, weil ich dann diese 2 Stunden, mir ging es dann gut und alles war bestens, habe ich das Jahr danach, als ich wieder besoffen war, wieder an Heiligabend Stirb langsam geguckt. Und als es das dritte Mal passiert ist, dann war es dann auf einmal meine Tradition. Ich würde es gerne romantisieren, dass ich vielleicht jemand bin, der... Also ich würde es gerne so romantisieren, dass ich mir einen alternativen Weihnachtsfilm gesucht habe damals. Nein, es war, um den Kater zu bearbeiten, und das war's dann auch.
Darf ich kurz was dazu sagen?
Das war übrigens sehr sexy, wie du deine Flasche jetzt
Max. Für dich nochmal.
Also ganz ehrlich, ich bin ja nicht schwul, aber wenn ich so Max sehe, wie er sein Bierschaum da ab mit seinen kleinen, im Englischen würde man sagen Pillow Lips, das ist schon heiß.
Wollen wir kurz nochmal über den Film reden? Ich wollte eine Sache sagen. Du sagst, du hast da eine eigene Tradition, aber es ist schon so, dass Stirb langsam auch jedes Mal Weihnachten übertragen wird.
Wobei, nein. Tatsächlich war es letztes Jahr so, da lief er nicht, er lief dafür an Ostern. Und es gibt, habe ich jetzt gelesen in meiner Recherche, wohl wirklich eine sehr starke Fan-Diskussion, ob der erste Stirb langsam überhaupt ein Weihnachtsfilm ist, wo ich sage, ja klar.
Da möchte ich nämlich kurz einhaken. Es begab sich, dass ich irgendwann mal im Movie Break Chat die Frage gestellt habe, welchen Film die Leute so am häufigsten gesehen haben. Und tatsächlich, der am häufigsten immer wieder genannt wurde, war Stirb langsam. Und tatsächlich haben es mehrere damit sozusagen begründet, dass sie sagen, ja, den schaue ich halt jedes Jahr an Weihnachten. Und deswegen meine Bitte, soll ich eigentlich am Ende des Casts machen, aber jetzt sage ich es jetzt schon, meine Bitte, schreibt doch mal in die Kommentare, welchen Film ihr am häufigsten gesehen habt nach eurem eigenen Empfinden. Würde mich sehr
interessieren. Leck Emanuel.
Das kannst du dann da drunter schreiben.
Die ersten 10 Minuten von Gina Wild 4.
Das ist niveaulos auf 2 Ebenen.
Genau. Meins ist wegen doch Soft-Erotik. Ey, lieben da draußen, tut mir leid, aber wir haben hier quasi interne Weihnachtsfeier, deswegen.
Ja, Stu hat heute schon ein Kind gezeugt. Nee, lassen wir das.
Ach, ich war das.
Du, kannst es kühnen denn?
Ganz kurz mit ihm. Also, wir haben einen wunderbaren Hauptdarsteller, mit dem wir uns sehr gut identifizieren können. Aber natürlich, der zweite große, große, große Pluspunkt von Stirb langsam ist Alan Rickman als ein wunderbar, sinistrer, perfekter Bösewicht.
Da gebe ich dir vollumfänglich recht.
Es ist mir regelmäßig eine Freude. Es ist mir eine Freude, ihm zuzuschauen. Es ist mir eine Freude, wie er einzelne Worte immer wieder betont. Also, ich habe es jetzt 2-mal dieses Jahr zufälligerweise auf Englisch angeschaut. Der Mann ist eine...
Die große Diskussion eigentlich, Deutsch oder auf Englisch? Weil ich finde, beide Fassungen haben ihren Vorteil.
Ich finde es alleine schon dadurch interessant, weil er ja einen Deutschen spielt, was natürlich dann auch mal lustig ist, wenn er sowas sagt wie, schieß auf den Fenster.
Karl, schieß den Fenster. Shoot the glass.
Übrigens, was ich total witzig finde, und zwar, ich glaube, von diesen ganzen Terroristen gibt es kaum einen, der wirklich deutsch ist. Der deutscheste im Film ist Bruce Willis. Der ist in Deutschland geboren und hat eine deutsche Mutter.
Der als erstes stirbt, glaube ich. Der ist, glaube ich, auch Deutscher.
Ja, also es gibt da ein, zwei, die echt ein gutes Deutsch sprechen in der englischen Fassung.
Ich fand
also
den Fakt gerade so lustig, dass Bruce Willis der Deutscheste der Deutschen. Okay, aber macht es kaputt. Macht, geht einfach rüber. Ist mir egal.
So sind wir.
Ja. Mit Pascal war es cooler.
Auch wir hier haben einen Bildungsauftrag.
Wir saufen Bier und reden über Actionfilme. Was ist denn der Bildungsauftrag? Ganz ehrlich.
Ich wollte eigentlich dieses Mal über einen Horrorfilm sprechen. Aber dann musste ich mir einen Weihnachtsfilm aussuchen.
Ganz kurz mal, Kühne, du hast gerade eben was, noch so stolz auf deine Wahl. Mach das nicht kaputt.
Ja, ich liebe Stirb langsam.
Also.
Zurück zu Alan Rickman. Mhm. Famoser Bösewicht.
Und es war seine erste Kinorolle. Er hat davor wirklich nur Theater gespielt. Und ich habe in meiner Recherche nur Positives gefunden. Die Bonnie Bedelia, die Holly Gennaro, also John McClane's Frau spielt, hat erzählt, dass sie jeden Tag mit Alan Rickman gegessen hat. Zu Abend. Also der muss wirklich toll gewesen sein. Es tut mir leid, was ihr nicht seht. Wir nehmen wieder mit Video auf. Das könnt ihr nicht sehen. Aber gerade eben ist Max Frau, hoffe ich.
Gut, ja. Hoffe ich auch. Ja, es war.
Du hast ihn nicht verdient, Max. Du hast ihn nicht verdient. Das habe ich jetzt schon gesehen am Vorbeilaufen.
Ja, das ist nett, das sage ich hier.
So, Bonnie Bedelia hat mit Alan Rickman gegessen.
Jeden Tag. Und die hat gesagt, dass er ein wirklicher Gentleman war. Und Alan Rickman ist ja leider nicht mehr bei uns. Er ist ja gestorben an Krebs. Und er ist schon so ein Schauspieler, den man schon vermisst, finde ich.
Ja.
Ja, wenn man ihn gesehen hat, hat man ihn auch einfach immer gerne gesehen. Das war jetzt niemand, der jeden Scheiß angenommen hat und die Rollen, die er eben auch verkörpert hat, die hat er ja auch schon ziemlich ikonisch dargestellt. Ne? Ich meine,
ich finde, dass Hans Gruber, ich glaube, es ist wirklich einer meiner Lieblingsschurken. Alleine die Szene, in der er diesen Takagi, oder wie heißt der Takagi? Also die
Takagi.
Takagi. Ich bin zu betrunken, jetzt schon.
Ja, Takagi.
Ist halt großartig.
Ja. Das muss ich nur kurz sagen, Takagi ist ein schöner Insider geworden, als ich in meinem Studio mit einem Kumpel zusammengeschaut habe. Die Szene, wo er sagt, like you did with Takagi, und dann, ups. Seitdem ist es immer so, wenn einer ups sagt, sagt der andere Takagi. Das ist so ein Insider geworden. Deswegen, das hat sich bei uns Takagi, das ist in meinem Leben relevant.
Was ich auch noch herausgefunden habe, ist, wenn Bruce Will, also John McClane, Hans Gruber auf dem Dach das erste Mal trifft, also wo Hans Gruber ja tut, als ob er einer der Geiseln ist, war es auch wirklich das erste Mal, dass sich Bruce Willis und Alan Rickman begegnet sind. Die haben die Szene nicht geprobt. Die haben die wirklich dann das erste Mal zusammengeführt. Und was auch großartig ist, wo man auch irgendwie sieht, was für ein toller Schauspieler Alan Rickman war, der hat erzählt nachher, er hat absichtlich die Zigarette so gehalten, wie er sie im Film hält, weil, Zitat, so halten Europäer die Zigarette, damit John McClane darauf schließen kann, okay, der ist nicht der, der er vorgibt zu sein.
Stopp mal, das wäre nämlich eine Frage gewesen. Ich habe den Film 20 Mal, 30 Mal gesehen, aber ich habe nie verstanden, warum John McClane herausgefunden hat, dass Hans Gruber Hans Gruber ist.
Menschenkenntnis.
Weil er nutzt ja einen Namen, den er auf dem Board da findet. Was ich mich eh gefragt habe, warum auf der Baustelle ein Board ist, wo Namen der Leute draufstehen, die dort arbeiten. Aber es gibt ja keinen signifikanten Grund, warum er hat erkennen können, wieso Hans Gruber Hans Gruber ist.
Ich habe das immer so erklärt. John McClane wusste es nicht. Aber John McClane ist vorsichtig. Und John McClane wusste vor allem, der Typ, mit dem er gerade eine Zigarette raucht, ist kein Mensch, der eine Waffe halten kann, beziehungsweise der so tut, also weil er spielt ja sehr ängstlich, ne? Also Hans Gruber tut ja so, als wäre gerade so, ein ängstliches Häslein. Und deswegen hat er ihm aus Sicherheit einfach eine ungeladene Waffe gegeben, auch um zu testen, ob er denn gut oder böse ist. So habe ich es immer interpretiert. Dass er ihm die Waffe gibt, dass es so eine Art Test war. Ist er wirklich einer von den Geiseln oder ist es halt ein Terrorist? Weil John McClane, das habe ich vergessen, ist ein Mann des Volkes, aber John McClane ist auch ziemlich klug.
Ja. Was sich nicht widerspricht.
Ja.
Das stimmt wohl, ja.
ja, tatsächlich habe ich mir auch die Szene immer wieder, wenn immer sie kommt, denke ich mir auch, wie, Moment, der nennt sich irgendwie Clay oder so. Was hat es damit auf sich? Ich meine, die Kameraführung, also dass dann sozusagen der Name da extra gezeigt wird, soll ja eigentlich irgendeinen Rückschluss erlauben. Und ich konnte es auch nicht nachvollziehen. Schön, dass du es ansprichst, schön, dass es dir auch so geht. Vielleicht hat ja noch jemand anders eine Idee.
Ja, aber ist das wirklich so eine Sache, wo man sich da irgendwie eine Erklärung haben möchte? Der ist halt einfach clever gewesen. Man hat auch ein bisschen Glück, das macht ihn ja auch menschlich.
Ja, Ja, die Frage ist sozusagen, ob dieses Schild nur eine gewisse Anzahl an Leuten sozusagen zeigt. Und ob er sozusagen sich dann denkt, okay, ausgerechnet einen von den Namen, die da sind, nimmt er. Das spricht so ein bisschen dagegen, dass er er ist. Aber wer weiß, ich weiß es nicht.
Ja, ich meine, das macht doch keinen Unterschied, ob du das, was du sagst, finde ich eigentlich auch ganz in Ordnung.
Oder ganz kurz, jetzt eine kurze Frage. War es so, dass es irgendwie in Verbindung war mit dem Stockwerk, wo er arbeitet?
Das kann sein.
Dass das vielleicht sich widersprochen hat?
Das kann sein. Andererseits ist ja John McClane jetzt auch kein Experte, was das dieses Hochhaus angeht. Der ist ja nur da, um seine Frau abzuholen, zu besuchen.
Was ich übrigens immer sehr, sehr schön finde, ist, wenn John McClane anfängt rumzufluchen. Da kann ich mich immer direkt mit identifizieren, wenn er so richtig angepisst wegen allem ist.
Was ich sehr amüsant finde, das habe ich jetzt auch gelesen, der Regisseur John McTiernan, der ja auch Predator gedreht hat, ja, oder Jagd auf Roter Oktober oder Last Action Hero, der hatte wohl mit Bruce Willis durchaus seine Probleme wegen einer Sache. Sie konnten sich nicht darauf einigen. Und zwar wollte Bruce Willis sagen, Yippie-ki-yay, Motherfucker. Aber John McTiernan wollte, dass er sagt, Yippie-tai-yay, Motherfucker. Bruce Willis hat gewonnen. Ja, okay. Ich versorge euch gern mit Infos. Dafür bin ich hier. Ja.
Das lässt mich sprachlos zurück. Also.
Finde ich übrigens, findet ihr das Englische, Yippie-ki-yay, Motherfucker, besser? Ich mag ja tatsächlich mehr Schweinebacke.
Ja, Schweinebacke ist schon
Es ist so ikonisch, weil es sonst nirgendwo kommt Schweinebacke mehr vor. Das ist einfach stirb langsam. Wenn du jemanden hörst, wie der andere Schweinebacke benennt, dann denkst du daran. Deswegen,
dass ich eben doch Hans Gruber durch so ein Kinderwort, also Schweinebacke ist für mich so ein Kinderwort. Dass er sich davon so durcheinander bringen lässt und da dann komplett abgeht. Und eben auch, wenn das dann im Deutschen wiederholt wird später, was sagtest du? Yippie-yay, Schweinebacke und dann fangen alle an zu lachen. Finde ich irgendwie nachvollziehbarer als eben bei Motherfucker.
Was für mich immer so der Satz war, den ich prägnant behalten habe, der wird nicht gesagt, doch der wird im Off von Alan Rickman gesagt, ist da, wo er die Leiche drapiert, ho, 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 jetzt habe ich ein Maschinengewehr. Finde ich großartig. Finde ich richtig toll.
Ja.
Nochmal! Warum sind Sie nicht alle vor mir? Now I have a machine gun. Ho, ho, ho.
A security guard we missed?
Usually titled, but he's been very fat on a pension. No, 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 this is something else.
Was hab ich dir gesagt? Ich will, dass es keiner sieht.
Haltet sie zurück.
Hättet ihr Lust auf ein kleines Spiel?
Immer.
Folgendes. Die Liste von Darstellern, die in Betracht kamen, um John McClane zu spielen, ist lang. Ist sehr, sehr lang. Deswegen machen wir es wie folgt. Abwechselnd. Kühne sagt einen Namen, dann sagt Max einen Namen. Ihr habt alle 5 Versuche. Mal gucken, wie viel ihr herausfindet, okay?
Mhm.
Ja. Kühne, du fängst an.
Schwarzenegger.
Ist dabei.
Stallone.
Ist dabei.
Gibson.
Ist dabei.
Keine Ahnung, Seagal.
Nein. Gott bewahre, das hätte nicht funktioniert.
Ich meine mal gelesen zu haben, dass Burt Reynolds auch dafür vorgesehen war.
Ist dabei.
Ich gehe jetzt einfach mal die A-Liga auch mit durch. Ja. Tom Cruise.
Nein. Nicht vergessen, der Film ist von 88.
Ja, da war er.
Da war er noch 14.
Was? Wann war ein Rain Man nochmal? Ja. Anfang der 90er.
Ja. Ende der 80er.
Ja, gut, okay, egal. Ja, okay, ja, okay, gut. Sehe ich ein.
Ich glaube, jeder hat noch einen Versuch.
Aber es sind noch so viele.
Ja. Kühne.
Harrison Ford.
Ja.
Hasselhoff.
Max, wenn du das hier nicht ernst nimmst, dann macht der Kühne euch das mit alleine. Also, okay. Pass auf, ihr habt schon wieder rausgefunden. Ich lese mal die komplette Liste vor und danach. Okay. Also, in Betracht kamen folgende Darsteller: Richard Gere, Sylvester Stallone, Harrison Ford, Mel Gibson, Arnold Schwarzenegger, Clint Eastwood, Robert De Niro, Charles Bronson, Don Johnson, Richard Dean Anderson, Burt Reynolds, Al Pacino, Michael Madsen und Nick Nolte.
Ja, hallo, ganz kurz mal, Richard Dean Anderson, aber mich dann wegen der Hoff irgendwie anfeinden? Say what?
Das Ganze basiert ja auf einem Buch, Nothing Lasts Forever von Roderick Thorpe. Und tatsächlich gab es einen Hollywood-Star, der das gerne spielen wollte, nämlich Jack Lemmon. Der wollte das gerne spielen, aber er war leider zu alt. Und wisst ihr was? Weil wir jetzt so viel Spaß hatten mit diesem einen Spiel, machen wir noch gleich ein zweites. Und zwar, was glaubt ihr, welche Darstellerin sollte die Rolle von Holly Gennaro aka Holly McClane spielen, die im Film jetzt von Bonnie Bedelia verkörpert wurde? Wieder, jeder hat 5 Versuche und diesmal fängt der Max an.
Ich kenne keine weiblichen 80er-Jahre-Größen, da bin ich raus.
Es sind auch ein paar dabei, die heute noch aktiv sind.
Gut, keine Ahnung. Meryl Streep.
Ist dabei.
Ha, bam.
Helen Mirren.
Ja, das wär's gewesen, der nächste Name, den ich auch gesagt hätte.
Helen Mirren ist nicht dabei, nein.
Okay, habe ich 1-0 gewonnen, wir lassen das Spiel. Das Spiel.
Okay, darf ich trotzdem alle vorlesen?
Ja, mach mal.
Ja, bitte.
Linda Hamilton, Glenn Close, Gina Davis, Deborah Winger, Meryl Streep, Michelle Pfeiffer, Kirstie Alley, Goldie Hawn, Jamie Lee Curtis, Carrie Fisher und Kelly McGillis.
Jetzt muss ich einmal das noch mal kurz zeitlich irgendwie einordnen. Gedreht von John McTiernan, ist klar.
Genau.
John McTiernan hat vorher Predator gedreht.
Ja.
Und ich glaube vorher Roter Oktober?
Nee, der kam danach.
Also war McTiernan schon so eine Größe?
Also John McTiernan hat vor Stopp langsam 2 Filme gedreht, nämlich Predator 87 und 86 Nomads.
Hm. Und dieser Roderick Thorpe, den kennt man doch jetzt auch irgendwie nicht so.
Das ist ein Romanautor und das Interessante ist, dass sein Roman Nothing Lasts Forever ist eine Fortsetzung zu Der Detektiv. Und dieser Detektiv wurde 1968 schon mal verfilmt mit Frank Sinatra. Und das Ulkige ist, Frank Sinatra hatte einen Vertrag unterschrieben. Und weil Stirb langsam, also quasi eine Fortsetzung zu der Geschichte ist, die in Detektiv inszeniert worden ist, mussten sie zuerst Frank Sinatra fragen, ob er das mitspielen will. Und Frank Sinatra hat gesagt, nee, ich bin zu alt. Und so war der Weg halt frei.
Weil ich bin gerade echt erstaunt über die Leute, die da mitmachen wollten. Weil ich jetzt irgendwie, so bei Teil 2 hätte ich es verstanden. Aber war den Leuten irgendwie im Vorfeld bewusst, dass es jetzt so ein richtiges Ding ist?
Naja, du darfst nicht vergessen, dass viele der Namen, die du da gehört hast, also die wurden in Betracht gezogen. Das heißt aber nicht, dass die zugesagt hätten. Das war nicht, dass die gesagt haben, wir haben Bock. Das waren die Leute, die Leute auf der Liste haben. Ich meine, das siehst du ja schon, Tarantino war es. Der hat mal so eine Liste veröffentlicht von den Leuten, die er bei Pulp Fiction sehen hatte. Da waren Sachen dabei, das konntest du dir gar nicht vorstellen. Das war so übertrieben.
Aber ganz kurz, ich meine, war Predator nicht auch ein großer Erfolg?
Ja, klar, klar.
Ja, ja. Also ich meine, wenn jetzt heute, keine Ahnung, Ari Aster den nächsten Film dreht, hat er auch erst 2. Ist doch auch so, dass irgendwie da sicherlich viele Leute mitmachen wollen, ha?
Ja gut, ich habe jetzt irgendwie gedacht, dass die Leute auf der Liste schon mal irgendwie auch Interesse bekundet hätten oder so, aber oder vielleicht sogar beim Casting waren.
Das durchaus, aber du musst natürlich immer eins Sache berücksichtigen. Zum einen haben die dann Zeit und vor allem, wie viel Geld wollen die haben? Und eins kann man, glaube ich, sicher sagen, Bruce Willis war durch seine Rolle in Das Model und der Schnüffler nicht unbekannt, aber der war günstig. Ich glaube tatsächlich, dass du Charles Bronson nicht so, aber einem Burt Reynolds vielleicht durchaus ein bisschen mehr Geld hätten geben müssen. Und der Film war nicht billig, aber sie hatten eine sehr interessante, ein Zufall, möchte ich es mal so sagen, hat ihnen dazu geholfen, dass die Dreharbeiten relativ cool waren, denn sie haben einen Großteil des Films gedreht in einem echten Hochhaus, nämlich in der Zentrale von 20th Century Fox.
Ja, das weiß ich. Der Tower, den du von außen zu sehen hast, das ist auch, glaube ich, der Fox Tower.
Genau.
Und die haben irgendwo umgebaut und in diesen Stockwerken, wo die umgebaut haben, haben die dann auch teilweise die Kulissen dann reingesetzt und sowas.
Obwohl das Gebäude dem Studio gehört und wegen Umarbeiten da echt viele Etagen leer stand, mussten sie Miete bezahlen als Studio. Und es gab ein paar Etagen, die waren noch von der Rechtsabteilung besetzt und die haben sich wohl des Öfteren beschwert, weil es so laut war.
Ah, krass. Nochmal kurz zu der Auswahl der Schauspieler, aber es sind, also ich finde hier Eastwood und Bronson, die sind doch auch schon ziemlich alt dann gewesen.
Ja, ja. Klar. Muss auch sagen, dass Clint Eastwood hatte sogar vor diesen Roman Nothing Lasts Forever, auf den er halt schon langsam beruht, zu verfilmen, hat sich aber dann umentschieden und hat stattdessen 1990 dann stattdessen lieber Dirty Harry 5, das Todesspiel, inszeniert.
Können wir ja froh sein.
Übrigens, was auch interessant ist, ich habe mir mal die Synopsis oder die ganze Inhaltsangabe oder den Inhalt von Nothing Lasts Forever in der Zusammenfassung durchgelesen. Und es ist erstaunlich, wie nah das am Film ist. Es sind ein paar Sachen, haben sich geändert, unter anderem die Namen. Zum Beispiel heißt Hans Gruber hier Big Tony, glaube ich, als Bösewicht. Aber ansonsten ist das relativ nah beieinander. Oh, und wenn wir schon dabei sind, ich habe ja schon gesagt, Jack Lemmon wollte John McClane spielen. Aber Sam Neill war wohl lange Zeit im Gespräch für die Rolle des Hans Gruber, hat aber abgelehnt.
Da bin ich froh drüber.
Ja, aber ich finde, der kann auch was Sinistres haben.
Ja, aber Sam Neill, der ist ein bisschen affektierter.
Alan Rickman ist in seiner Art und Weise, jedes einzelne Wort zu betonen, auch ein bisschen affektiert. Aber es macht natürlich Riesenspaß. Aber klar, kein Vergleich. Aber ich glaube, Sam Neill hat das sicherlich auf seine Art auch.
Ja, das auf jeden Fall, ja. Irgendwie, als ich mir das so durchgelesen habe, wer da in Betracht gekommen ist und wer die Rolle abgelehnt hat und wer sie auch noch haben wollte, denke ich mir so, ey, ganz ehrlich, dieser Film war schon ein bisschen ein Glücksfall, oder? Da ist ja so viel zusammengekommen in der richtigen Zeit, in dem richtigen Maß. Also, ich glaube, das ist so ein, ganz ehrlich, so ein Film, da spielt, glaube ich, schon ein bisschen auch Glück mit, dass es so gut geworden ist. Weil, ganz ehrlich, Clint Eastwood hätte nur sagen müssen, nö, ich will das jetzt inszenieren und ich will auch die Hauptrolle spielen. Und das wäre ein ganz anderer Film gewesen.
Das stimmt. Ja. Würde es nicht mehr diesen sympathischen Charakter auf jeden Fall. Ja. Es stellt sich eben natürlich die Frage, gut, wenn Tiernan das weiter gedreht hätte, die Action und der Szenenaufbau wäre ja ähnlich gewesen. Wenn du einen Schwarzenegger gehabt hättest, der wäre nicht durch die Scherben gelaufen, der hätte die Scherben kaputt gebissen, wenn er dann da rausgegangen wäre oder so. Ich finde es immer schwierig, über einen Film zu spekulieren, den es eben nicht gibt. Ne? Weil ob er dann wirklich anders gewesen wäre oder besser oder schlechter, ist es.
Naja,
ist
ganz ehrlich, es wäre ein anderer Film gewesen, wenn Clint Eastwood die Hauptrolle gespielt hätte.
Punkt. Ja. Also gerade bei Eastwood oder auch bei Schwarzenegger, das sind natürlich so Dinger, die ja auch sehr, sehr markant sind. Aber ich sag jetzt, aber wenn du jetzt einen Burt Reynolds da hinsetzt, so, der hätte es wahrscheinlich ähnlich gemacht.
Ich finde, das ist immer die eine Variante, dass man sich immer denkt, ja, ist ein schöner Glücksfall, wenn der Film gelungen ist. Ich finde auf der anderen Seite, wir wissen gar nicht, was wir alles für Filme sozusagen verpasst haben.
Ja.
Die sozusagen eine tolle Kombination gewesen haben. Diese Gedanken machen mich immer sehr verrückt, deswegen lasse ich das.
Also dieser Glücksfall würde ich jetzt gar nicht so unterstreichen wollen, weil da sind halt schon Leute am Werk gewesen, die wie Til Schweiger sagen würde, die ihre Craft verstehen. Also John McTiernan ist ein großartiger Action-Regisseur. Übrigens auch sehr schön, die Kamera hat der Niederländer Jan de Bont gemacht. Der hat ja später auch Actionfilme inszeniert. Und es gibt die Anekdote, dass der auf dem Weg zum Set in diesem Hochhaus im Fahrstuhl stecken geblieben ist. Und dabei soll ihm eine Idee gekommen sein, die er später aufgegriffen hat, nämlich für seinen ersten eigenen Film, nämlich Speed. Die Sequenz mit dem Fahrstuhl.
Auch da, dass einfach Jan de Bont die Kamera gemacht hat.
Der hat ganz viel, der hat auch Basic Instinct hat er gedreht. Übrigens, Paul Verhoeven war auch angedacht für die Regie, hat aber dann lieber Total Recall gedreht.
Gut so. Max, du sei still. Ich sehe doch schon wieder dein Lächeln. Du bist still, Männchen.
Zu Total Recall werde ich mich nicht mehr äußern.
Nee, genau.
Öffentlich.
Ich hau ja hier gerade irgendwie nur mit so Anekdoten und Geschichten um mich rum. Recherche ist Trumpf. Man merkt, dass dieser Film so geliebt wird, weil es Fakten zu diesem Film gibt, die so bescheuert sind, wo man sich denkt, okay, da hat irgendjemand sich gedacht, ich muss doch einen neuen Fakt zu Stirb langsam bringen, aber ich finde nichts Besseres. Halt euch fest, dieser Fakt zieht euch die Schuhe aus. Ich zitiere aus IMDb. No payphones are used or even shown in this film. Keine Telefonzellen sind in diesem Film zu sehen. Ist das nicht krass?
Das ist gut zu wissen.
Ist das nicht ein krasser Fakt?
Jetzt, wo du es sagst, finde ich, das ist auch ein sehr interessanter Aspekt, weil normalerweise wären ja irgendwo auch Telefonzellen, klar. Gerade wenn der Panzerwagen durch die Stadt fährt, ne? Da musst du eigentlich an einer vorbeifahren.
Gibt's da wirklich eine Telefonzelle? Ist doch kurz am Flughafen. Du müsstest doch eigentlich vor Telefonzellen wimmeln Ende der 80er Jahre, oder?
Ich weiß jetzt nicht, ob ich das mit Teil 2 verwechsle, aber ich glaube, er rennt doch direkt raus und sitzt da schon in der Limousine, ne? Okay. Er ist ja nur an der Kofferrückgabe und
Wisst ihr übrigens, wem wir auch zum Teil Stopp langsam verdanken?
Das ist ja ein Fun-Fact-Bombardement. Ja, hau raus.
Ich weiß gerade, also einem der Kinder von Sybil Shepherd, entweder Clementine Ford, Molly Ariel Shepherd Oppenheim, Cyrus Zachariah Shepherd Oppenheim, einer von denen, weil, ich habe ja schon gesagt, Bruce Willis drehte ja damals Mon und der Schnüffler und sein Co-Star Sybil Shepherd war schwanger, weswegen sich der Dreh zur neuen Staffel verzögert hat und deswegen hatte er Zeit für Stopp langsam. Ansonsten hätte er nicht drehen können.
Wie fandet ihr die Action?
Weißt du,
Danke, kommen wir mal wieder zurück zum Film.
Ich habe den ganzen Tag überbracht, diese Fakten rauszusuchen. Und
ja. Hey, du kannst gleich wieder. Ich wollte jetzt nur einfach.
Also ich finde, jetzt kommen wir zur Action. Ich finde, dass die körperlichen Auseinandersetzungen, also ich mag die Schießereien, ich mag die Explosion, ich mag alles andere, mag ich, aber ich finde, die körperlichen Auseinandersetzungen sind ein bisschen, in Anführungszeichen, die Schwäche der Action.
Erkläre dich.
Meinst du jetzt da, wo er mit dem einen Typen so rangelt? Also rangelt ist jetzt falsch übertrieben, aber...
Ja.
Ja.
Aber das ist vielleicht auch einfach der Zeit geschuldet, dass man heute irgendwie was anderes gewöhnt.
Das stimmt. Also es ist jetzt kein Martial-Arts-Kino, wo...
Das meine ich auch nicht, aber es ist so... statisch ist gemein, aber ich fand, also das hat mich nicht so umgehauen. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, für mich, also jetzt komme ich von der Action weiter, es gibt eigentlich nur einen einzigen Schwachpunkt in diesem Film. Und das sind, dass die Bösewichte, das ist, abseits von Hans Gruber, aussehen wie Siegfried und Roy. Das ist, diese Langhaar-Mettler machen mich so fertig. Und als dann hier Tolle in Brünett und Tolle in Blond ihm hinterher rennen und einfach Siegfried und Roy um die Ecke kommen. Das macht mich irgendwie immer wieder fertig. Das kann ich irgendwie nicht so ernst nehmen. Diese ganzen Langhaar, ja, ich will jetzt keine Mettler beleidigen, aber das ist einfach diese Föhnfrisuren. Ah.
Aber also ich finde, also ich gebe dir recht, es ist jetzt kein, also diese physischen Konfrontationen sind halt sehr brachial und haben jetzt keine wirklich sichtbare Choreografie, sag ich mal. Aber es passt halt. Also zu der Figur John McClane. Genau.
Es passt nicht nur zur Figur John McClane, auch zum Film selber. Ne? Es ist jetzt eben, es ist kein Raid. So, es wird, ich hätte jetzt komisch geguckt, wenn er auf einmal da Martial Arts Superkicks gemacht hätte oder Steven Seagal Jiu-Jitsu oder so.
Das ist ja das, was mich tatsächlich in so Filmen wie Sudden Death wo hier irgendwelche.
Der Feuerwehrmann bekommt das Bein so hoch, mag die Filme.
Ja, genau, warum mag ich? Das stimmt schon. Aber du hast jetzt explizit nach der Action gefragt. Ja. Also deswegen habe ich nur gemeint, dass mich die jetzt nicht so umgehauen hat. Aber sie passt ins Film.
In Stipp Langsam befindet sich einer meiner absoluten Lieblings-Action-Sequenzen. Ich finde die Szene auf dem Dach so unglaublich stark. Der musikalischen Untermalung dabei, wenn er aufs Dach raufrennt und versucht, die Geiseln runterzubekommen und dann kommen die Kampfhubschrauber. Boah, jedes Mal schweißen das Hände, wenn ich diese Szene sehe. Und ich weiß ja, wie sie ausgeht. Es ist ja jetzt nicht so, dass es überraschend kommt oder so. Aber ich liebe es.
Ja, okay. Die ist wirklich, also auch mit dem Schlauch, wie er so runterspringt. Das ist
großartig. Ja, ja, also so diese ganze Sequenz, ne?
Schlauch ist bombastisch. Schlauch hat man das Gefühl, wurde auch tausendmal irgendwie zitiert. Diese Fensterscheibe zerschießen, um dann reinzukommen.
Du merkst halt auch, der macht das nicht, weil er sagt, ich schaff das. Der macht das, weil er keine Alternative hat.
Ja.
Das ist das Besondere. Ne?
Ne, also er ist ja in keiner Sekunde in dem Film hat er ja irgendwann mal die Überhand. Das ist ja auch so häufig einfach nur Zufall, dass er da irgendwie aus der Situation rauskommt. Aber es ist noch nicht slapstickhaft, so dass du jetzt irgendwie denkst so, ja, da kommt er auch wieder raus und das auch. Sondern es ist noch irgendwie, es ist so natürlich und ich weiß nicht, es wird wahrscheinlich am Drehbuch liegen. Und da merkst du einfach, das ist einfach eine komplett andere Liga als große andere Action-Blockbuster, ne?
Ja. Welche Szene sich bei mir im Hirn so reingefräst hat, ist, ich glaube, der Typ heißt Marco, das ist einer der Terroristen. Wenn er, also Bruce Willis, unter dem Tisch liegt und Marco ihm sagt so, wenn du die Chance hast, jemanden umzubringen, dann musst du es auch tun. Und er so, okay, bam, 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 bam. Und
danke für den Tipp.
Bam, 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 bam. Genau, diese Szene hat sich bei mir so manifestiert in den Synapsen. Ich weiß nicht, warum.
Bester Kill.
You are done. No more table. Where are you going, pal?
Next time you have a chance to kill someone, don't hesitate.
Thanks for the advice.
Also für mich, ich kann es schon mal vorwegnehmen, ich finde den Film tatsächlich als Actionfilm perfekt. Also wird auch bei mir die volle Punktzahl kriegen, weil auch die, auch mit dem Panzerwagen, wo dann auch die Polizisten sind natürlich, werden, oder gerade eben dieser Polizeileutnant, der wird ja ein bisschen dümmlich dargestellt, aber ich habe auch da nicht das Gefühl, dass jeder Polizist, der dann dabei ist, auch dumm ist, sondern sie sind einfach unterlegen in dieser Situation, in der sie sich befinden, weil der Panzerwagen ist erstmal eine gute Idee.
Ja. Du hast ja gerade Polizist gesagt, ich mag auch die Chemie zwischen John McClane und dem Paul, diesem Cop, der da draußen steht. Wo es ja auch diese schöne Szene gibt, wo er diesen Notruf bekommt und dann schmeißt er den Typen vom Dach, sag ich mal, und er knallt so auf den. Großartig. Echt richtig schön. Und da gibt es ja auch diese Szene, wo sie sich so austauschen und dann dieser Paul halt sagt, so hätte man einen Jungen erschossen. Und das hatten wir schon so oft bei anderen Filmen. Weißt du, ich schütte dir mein Herz aus. Und bei so vielen anderen Filmen ist es so, boah Leute, ganz ehrlich, es interessiert mich nicht. Aber bei dem Film, es funktioniert einfach. Dieser Film ist wirklich, der wirkt so poliert, ohne es zu erzwingen. Der ist so, also wie du schon sagtest, kühn und perfekt, würde ich, also der ist super.
Ja.
Also,
Es ist eben nicht so diese riesige Gefühlsduselei, sondern der fasst es einfach auch schön schnell zusammen und sagt es einfach, wie es ist. Und so, glaube ich, kommt es auch natürlich rüber, dass er einfach sagt, das ist die Scheiße, die mir passiert ist und deswegen so. Aber ja, die Chemie zwischen den beiden, die sich nie sehen und aber die ganze Zeit in Kontakt sind und quasi er damit sozusagen seine einzige Stimme nach draußen hat, ich meine, sonst wirst du ja schier wahnsinnig, wenn du da alleine bist, finde ich auch.
Ja, aber
funktioniert so wunderbar.
Da hast du es ja schon wieder, was den Film so großartig macht. Zum einen, du brauchst einfach mal diese Pausen zum Verschnaufen.
Ja.
Aber ganz viele Actionfilme nutzen diese Pausen zum Verschnaufen nur dafür, um noch mehr Exposition zu bringen. Also irgendwo Facts reinzuballern, wie die Story weitergehen muss. Irgendwie, wie kann man diese Situation lösen? John McClane nutzt diese Pausen eben dazu, um zu sagen, ey Kolle, lenk mich ab. Ich bin hier gerade voll am Arsch. Erzähl mir jetzt irgendwas, sonst drehe ich durch. So, und das ist eben dieses Menschliche dabei. Nicht, er macht so eine Pause und macht sich da die Füße ordentlich, macht da ein bisschen Mani-Pediküre und so und sagt, kannst du mir bitte sagen, was da draußen los ist? Ich muss die Terroristen töten. Sondern er sitzt da und sagt, Alter, ich kann nicht mehr. Ich bin fertig. Mhm. Und das macht das eben nochmal so menschlich, aber eben auch so schön. Obwohl es nicht was Neues ist, ist es so eine schöne Abwechslung zu dem, dass eben nicht nur Expositorisches dann da weitergetragen wird. Ne?
Ja. Ja. Und ich finde auch, was den Film auch auszeichnet, ist, dass er hat Humor, aber er hat den immer punktuell und der steht schön sozusagen so ein bisschen im Hintergrund, hat auch seine One-Liner, aber es ist alles nicht so übermäßig auf cool oder was weiß ich, was sozusagen herausgearbeitet, sondern es ist wirklich sozusagen auch irgendwie homogen reingepackt und ich finde diesen Humor, wie ihr schon erwähnt habt, auch mit dem, jetzt habe ich eine Machine Gun oder auch wie Gruber telefoniert und sagt, was für Geiseln er frei pressen will und dann sagt der Asian Dawn, ich habe von ihm im Time Magazine gelesen, ist einfach wunderbar, das ist einfach, da muss ich auch mal regelmäßig lachen, das finde ich ziemlich gut.
Ja, was ja zu, vor allem zum ersten Schritt langsam dazugehört, ist ja aber auch der Look von John McClane. Also er ist ja die meiste Zeit in Hose, ohne Socken, Hourglass-Scherben und in Unterhemd unterwegs. Mhm. Und ich finde, dass das Outfit aber auch viel dazu beiträgt, der Kühne zeigt uns gerade sein Unterhemd.
Das ist kein Scherz, tut er wirklich.
Ja. Ich könnte mich auch nur im Unterhemd gerade hier hinsetzen. In der kalten Jahreszeit trage ich häufig ein Unterhemd.
Das ist die John McClane Edition, die
er trägt. Max hat euch ja schon eine Frage gestellt. Ich stell euch auch eine Frage. Wollt ihr vielleicht, dass wir das mal twitchen? Also quasi, dass ihr seht, wie wir podcasten. Ich meine, wer will das? Ich meine, welche vernünftige. Okay. Also zurück zu meiner. Es war keine Frage, es war für mich eine
Feststellung. Soll ich meinen Pullover jetzt ausziehen oder nicht? Wollt ihr sehen? Nee, ich lass das.
Keine Antwort ist auch eine Antwort.
Dieser Look von John McClane im ersten Teil, der ja auch in den Nachfolgern, vor allem im dritten Teil, nochmal aufgegriffen wird, ist ja wirklich ikonisch und auch interessant. Das Kostümdepartment hatte, glaube ich, über 20 verschiedene Unterhemden für den Dreh. Und eines der Unterhemden hängt seit 2007 im Smithsonian Museum. Das ist also ein kulturelles Gut. Kurze Frage an meine beiden Kollegen. Was glaubt ihr, oder wie ist eure Meinung? Wie wichtig ist der Look von John McClane in Stopp langsam?
Da kann ich gleich einhaken. Eine Freundin von mir hat mal gesagt, sie will unbedingt mal wieder so einen Film sehen, wie bei Stopp langsam, wo Bruce Willis einfach so schön dreckig und blutig ist. Und das war für sie wichtig. Das wollte sie. Das fand sie eben relevant.
Ist diese Freundin noch Single?
Nein.
Könntest du hinkriegen,
dass sie wieder Single war?
Moment mal, der Kühne ist frisch vergeben und wird wahrscheinlich im Frühjahr mit seiner Liebsten zusammenziehen. Deswegen pfui, 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 Kühne.
Grüße gehen raus. Hallo. Ja. Zurück zum Look. Ja. Was Max sagt, finde ich ganz interessant, weil ich glaube, der Look selber ist nicht so wichtig. Mhm. Wie die Optik allerdings ist, dass John McClane eben auch teilweise aussieht wie so ein angegessenes Mettbrötchen oder so, wenn er einfach mal einen auf die Fresse kriegt, wenn er am Bluten ist wie ein Schwein oder so. Das finde ich eher wichtig, weil es ihn verletzlich zeigt. Ich mache aber, im ersten Teil hat es natürlich eine Relevanz, dass er keine Schuhe anhat, also dass er barfuß rumläuft. Aber ob er jetzt ein T-Shirt oder ein Unterhemd getragen hätte, wäre mir egal. Den zweiten Teil zum Beispiel, das ist ja meine Lieblingsfortsetzung davon. Ich mag den zweiten ja noch ein bisschen mehr, da hat er immer eine dicke Winterjacke an. Ich finde, der Look selber, also was er trägt, ist nicht so wichtig. Aber eben, dass er vom Look her einfach dieses Dreckige an sich hat, dieses Verletzliche, dass du eben siehst, dass er blutet, dass er irgendwo mal einen blauen Fleck oder so hat. Das finde ich viel, viel wichtiger.
Aber ich finde, dass das Outfit im ersten Teil seine Verletzlichkeit nochmal sehr deutlich unterstreicht.
Ja, aber das machen also in meinen Augen eher die fehlenden Schuhe anstatt das Unterhemd.
Okay.
Also der Film hätte keine andere Bewandtnis, wenn der eben ein T-Shirt getragen hätte, anstatt ein Unterhemd. Aber das Unterhemd, das macht natürlich in dem Moment Sinn, wenn du siehst, in welcher Situation er da rausgeholt worden wäre.
Ein T-Shirt könnte er an manchen Stellen aufreißen, hätte auch einen Vorteil gehabt.
Warum denn Vorteil?
Ikonischer als einfach ein Unterhemd.
Was?
Egal.
Apropos.
Nein, aber ganz ehrlich.
Ich würde Max, der versucht es zu unterbrechen, damit noch mehr Trivia kommt.
Nein, aber ganz ehrlich, hättest du ein zerrissenes T-Shirt, das an einer Stelle irgendwie aufgerissen ist, oder was weiß ich, das ist ja. Dann hast du dieses T-Shirt, das an einer Stelle aufgerissen ist, das würdest du auch eher mit dem Film assoziieren, als einfach nur ein Unterhemd. Unterhemd tragen viele Menschen.
Kurze Frage an meinen Kollegen Kühne. Wir haben ja schon, glaube ich, bei Phantomkommando, dem allerersten Tickenkaser der Zeiten, festgestellt, dass ja Valverde in Stirb langsam 2 vorkommt, ne? Nicht in Teil 1.
Teil 2, ja.
Teil 2, okay, gut. Dann also, aber trotz allem gibt es eine, und jetzt kommen wir wieder zu Trivia, dass Stirb langsam mit einem anderen Actionfilm sich eventuell ein Universum teilt, wie es heutzutage so schon heißt. Stirb langsam wurde ja produziert von Joel Silver, wie ganz, ganz viele andere Actionfilme, Phantom Commando, Leaf Weapon Serie, ne? Und in Stirb langsam gibt es eine Journalistin, gespielt von Mary Ellen Trenner. Und diese Journalistin heißt Gail Wallens. Und diese Gail Wallens taucht auch 3 Jahre später in Ricochet auf, diesen Actionfilm mit Denzel Washington. Kennen wenige, ist ganz nett. Und deswegen gehen einige Fans davon aus, dass Ricochet und Stirb langsam im gleichen Universum spielen. Und im Prinzip ist mir scheißegal.
Frage. Gibt's tatsächlich Die Hard Leute,
Cinematic Universe.
Gibt's tatsächlich Leute, die sowas herausfinden und sich dann drauf einwichsen?
Wie gesagt,
ob der dann wirklich zu Hause sitzt und dann so einen Marathon machen
schon langsam eins.
Heißt die Journalistin in Scary Movie deswegen auch Gail?
Nein, weil die Journalistin in Scream heißt Gail, deswegen heißt die in Scary Movie.
Gehört Scream nachher? Dann auch zum Stück langsam Cinematic Universe?
Übrigens, da bin ich fast fertig mit meinen Fakten. 2017 wurde Stirb langsam in den USA in den Library of Congress aufgenommen. Da werden halt jedes Jahr Filme aufgenommen, die kulturell und historisch und ästhetisch bedeutsam sind.
Zu Recht.
2017 erst?
Ja.
Ey, mir fällt gerade was ein. Ich war letztens komplett überrascht, als ich irgendwann mal gelesen habe, dass Stirb langsam, also, der war doch mal auf 18, oder? Ich bin überrascht, dass du lesen kannst. Ja, das ist. Wirklich, du.
Er küsst mich gerade.
Ja. Küsst mich, ey. Der war doch. Ich bin immer überrascht über die. Der war, glaube ich, mal ab 18. War der nicht sogar mal ganz kurzzeitig indiziert? Aber konnte dann aber auf Sat.1 auch mal um 20.15 Uhr ungeschnitten laufen? Also irgendwie die Zensurgeschichte von Stirb langsam, die finde ich sehr, sehr kurios, weil ich weiß nicht, ob es dann irgendwie Gerüchte waren oder so, aber ich meine, der war mal ab 18 freigegeben oder sogar noch höher, also irgendwie Liste A oder sowas.
Hast du recherchiert? Jetzt gerade?
Du,
seid live dabei, wie es du googelt.
Das kann sein, aber...
Hier googelt der Chef noch selber.
Fest und Flauschig-Fan, du wirst mir immer sympathischer. Ja. Warum machen wir eigentlich keine Allianz gegen Stu? Warum sind wir immer gegen dich, Max? Du bist echt sympathisch.
Ungekürzte Kinofassung.
Denk an Total Recall.
Du pass auf, ich weiß es nicht. Ich krieg das auch nicht rausgefunden. Aber de facto, als der Film rauskam, war es ja so, es wird geschossen, da sterben Leute, FSK 18. Ne? Mhm. Mittlerweile, seien wir ehrlich, Stirb langsam ist für mich ein astreiner FSK 16-Kandidat. Punkt.
Ja.
Ja. Der hat ein paar kleinere Brutalitäten drin. Was ich aber echt scheiße finde, das sehe ich hier gerade bei schnittberichte.de, vor 2 Jahren hat Sat.1, unser Lieblingssender, den um 20.15 Uhr gebracht. Das heißt, in einer FSK 12-Fassung. Also Leute, man kann einem Film auch echt, echt böse Sachen antun.
Wobei, RTL 2 hat den, glaube ich, auch schon mal um 20.15 Uhr gezeigt.
Ja, aber RTL 2 ist halt RTL 2. Ne? Die sind halt scheiße.
Ah, okay.
Punkt.
Ja.
Was haltet ihr eigentlich für die Fortsetzung? Oder anders gefragt, habt ihr, 2 Fragen, habt ihr alle Fortsetzungen gesehen? Und wenn ja, wie sieht euer Ranking aus?
Okay.
Stopp, bevor du anfängst bei dem Ranking, können wir uns darauf einigen, dass jeder vernünftig denkende Mensch den ersten auf Platz 1 und den fünften auf Platz 5 hat?
Ja.
Gut.
Mein Ranking ist 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe leichte Probleme mit dem dritten. Ich verstehe, warum er von vielen als zweitbester Stück langsam gesehen wird. Ich habe ein klitzekleines Problem mit dem, weil mir da John McClane eben zu sehr zu einer Überfigur wird. Also da ist er dann schon mehr Schwarzenegger und Stallone, so wie die am Bluten ist und wenn er da aus 17 Meter auf das Boot drauf fällt. Und das ist so das einzige kleine Manko. Deswegen gefällt mir 2 so ein Müh besser, aber minimal. Also bei mir wäre es tatsächlich Ranking 1, 2, 3, 4, 5.
Okay, und jetzt will die Welt natürlich wissen, wie rankt der Action-Konnoisseur Nummer 1, Max Schuck.
Die kleinen Nuancen im Actionfilm.
Also ganz kurz. Erstmal zu meiner Schande, mir fehlt einer. Mir fehlt immer noch Teil 2. Aber aufmerksame Thekencast-Zuhörer wissen das, dass mir Teil 2 fehlt. Darüber haben wir schon mal gesprochen.
Kühne, warum? Warum, Kühne, warum?
Hey, Leute, ich dachte,
Pascal,
ihr seid überrascht, dass
komm
ich Teil,
wieder.
Ich dachte, ihr seid überrascht, dass ich Teil 3 und 4 und 5
bin. Ja, das ist auch wieder recht, ja, stimmt.
Danke, also, immer andersrum denken. Also, pass auf. Mir ist ganz wichtig zu sagen, ich mag Teil 3, ich glaube sogar, dass ich Teil 3 als allerersten gesehen habe. Deswegen, ich liebe Teil 3. Ich sehe Teil 1 als das, ja, verstehe ich, dass er das Meisterwerk ist, aber irgendwie habe ich viel mehr Liebe für Teil 3. Deswegen tue ich mir so schwer mit der Nummer 1 und 3. Deswegen bin ich kein vernünftig denkender Mensch. Teil 4 ist bombastisch gut. Immer noch ein super mega Film, finde ich, dafür, dass es eine Fortsetzung ist. Nenn mir irgendeine Reihe, wo Teil 4 so gut ist wie Stirb langsam 4. Finde ich immer wieder erstaunlich. Und ich finde, dass ganz wichtig zu sagen ist, dass Stirb langsam 5 von der Kategorie Film, das ist so ein Absturz. Das ist echt so, du hast so Filme von, gibst ihnen 10, 9 oder 8 Punkte und dann kommt diese Katastrophe von Teil 5. Ich habe mir immer gedacht, ich kaufe mir irgendwann mal die Blu-ray-Box mit allen 5 Teilen. Nein, ich suche auf die Box von 1 bis 4, weil 5 hat es verschandelt. 5 ist eine Katastrophe, 5 ist so grässlich, die habe ich noch im Kino gesehen.
Ich auch.
Ja. Also, so viel zu meiner Meinung zu den 4 Teilen. Also, ja.
Bevor du reingriffst, Sku,
ja.
Ich verstehe das mit Teil 3. Ich glaube, wenn du Teil 3 auch als erstes siehst oder relativ früh siehst, ich glaube, der ist am konsumierbarsten. Mhm. Für den ersten Teil musst du dich auch ein bisschen drauf einlassen, weil da eben die Spannung ein bisschen anders aufgebaut ist. Der dritte ist der rasanteste der Stirb langsam Filme. Und er ist natürlich auch irgendwo der, ja, ich würde mal sagen, der lustigste. Und natürlich McClane und Zeus, also Bruce Willis und Samuel L. Jackson, also ganz ehrlich, großartiges ja. Filmduo.
Ja.
Also ich verstehe auch, warum Teil 3 von vielen so geliebt wird und vielleicht auch eben am konsumierbarsten gilt. Also
ja, also pass auf, mein Ranking ist folgendes. 1 ist 1, klar. Auf Platz 2 ist die dritte, dann kommt der vierte, dann kommt der zweite und dann der fünfte. Und bevor jetzt der Kühne anfängt zu kotzen, zwischen Teil 5 und Teil 2 ist aber so ein Abstand. Also wirklich. Ich habe den vierten im Kino geguckt, ich habe den fünften im Kino geguckt Und beim fünften war ich fassungslos, was sie da gemacht haben. Das ist halt, ganz ehrlich, da gibt es Szenen, da fährt John McClane mit einem Jeep über andere Autos. Das hätte John McClane nie gemacht. Das passt nicht zur Figur John McClane. Der fünfte ist wirklich auch kein Schritt langsam Film mehr. Der fünfte ist einfach noch ein Actionfilm. Und,
danke.
Aber als Actionfilm, finde ich, hat er noch die eine oder andere annehmbare Szene, weil diese 20 Minuten Verfolgungsjagd durch Moskau mit dem Panzerwagen auch, die finde ich eigentlich als Szene an sich, finde ich die ganz nett.
Ja, aber de facto ist einfach so, er heißt Stopp langsam, da hast du Erwartungen mit. Und selbst der vierte Teil bekommt es noch einigermaßen hin, das hinzubekommen. Ja. Und klar, ich weiß, der fünfte hat auch diesen Moment, der vierte hat diesen Moment, wo John McClane gegen diesen Düsenjet.
Bester Moment von Teil 4.
Ich kann dir gar nicht so richtig sagen, warum mich der zweite nie so richtig abgeholt hat, aber ich fand den stellenweise echt öde. Boah, also, nee, er hat halt diesen einen Moment, wenn John McClane trauert, wenn da irgendwie gefühlt 100 Leute umkommen wegen diesem Flugzeugabsturz. Aber das ist mir alles zu groß. So blöd es klingt. Was den dritten Teil für mich besser macht als den zweiten, ist das Zusammenspiel Jackson und Willis. Das ist einfach, das macht einfach Spaß. Ich weiß noch, als ich den dritten Teil das erste Mal gesehen habe auf Video mit einem Kumpel, ich fand den so kacke. Warum? Ich war jung und war dumm, weil es diese Szene gibt von wegen, da ist eine Bombe in der Schule. Und dann ist es gar keine Bombe, sondern einfach so ein Fake. Ich war so enttäuscht, so blöd es klingt. Das war der Hauptgrund, warum ich mit gefühlt 16 Jahren gesagt habe, Stirbt langsam 3 ist der schlechteste Film aller Zeiten. Mittlerweile finde ich ihn am zweitbesten. Ich gucke den wirklich gerne. Das Einzige, was mich beim dritten Teil wirklich stört, ist, in der deutschen Fassung hat Bruce Willis nicht seine übliche Synchronstimme.
Das und sagt, Yippie-Yay, Schweine-Nase.
Ernsthaft?
Kommt ja, ernsthaft.
Ja. Ach komm.
Ja, ja.
Wenn ich manchmal nicht einschlafen kann, denke ich immer noch darüber nach, wie man aus einem 3- und einem 5-Liter Wassergefäß 4 Liter machen kann.
Ich verstehe es bis heute nicht.
Nein. Dieses Rätsel ist sehr, sehr einfach, aber die Lösung, die sie in Teil 3 darbieten, die geht nicht.
Echt? Also,
ja.
Nach einer Zeit schaffe ich es immer irgendwie. Na gut, egal.
Nein, dieses Rätsel ist machbar, aber es ist nicht so machbar, wie sie es lösen.
Also, Kühne, da gebe ich dir komplett recht. Dieses Rätsel, jedes Mal, wenn ich den Film gucke, denke ich mir so, ich passe jetzt genau auf. Aber das ist halt so Mathematik, Physik, da bin ich raus.
Ja. Ich wollte jetzt gerade noch irgendwas Wichtiges zu Teil 1 sagen, aber ich habe es vergessen.
Kommt wieder.
Ich hätte da übrigens noch einen letzten Trivia.
Ja, okay.
Den ich wirklich lustig finde. Und zwar, wie die ersten drei Teile in Ungarn heißen. Also der ungarische Titel ins Deutsche übersetzt. Da heißt der erste Teil, gib deinem Leben einen Wert.
Mhm.
Der zweite Teil heißt, dein Leben ist noch wertvoller. Und der dritte Teil heißt, das Leben ist immer wertvoll.
Ist tatsächlich mal, finde ich, eine gute Übersetzung eines Filmtitels.
Ja, also jetzt stirb langsam und nicht, gib deinem Leben einen Wert.
Ja, richtig. Ja. Stirb langsam statt Die Hard. Finde ich wirklich, da haben sie es mal geschafft.
Ungelogen, ich habe als kleiner Bub diesen Originaltitel gehört. Die Hard, also die Hart.
Mhm. Die Härte.
Genau. So habe ich es interpretiert, tatsächlich. So habe ich es interpretiert.
Es ist so witzig. Es gibt in meinem Heimatort gibt es ein Waldgebiet, was Hart heißt.
Ja, stimmt.
Und wenn du bei mir, da als ich den Stu das erste Mal, als wir uns mal getroffen haben, und da habe ich dich doch vom Bahnhof abgeholt und dann sind wir dann an der Autobahnausfahrt raus und stand da tatsächlich nur das Schild Die Hart. Und Stu nur so, ist das jetzt dein Ernst? Und ich so, ja, das ist so.
Ja, schön.
Das stimmt. Übrigens, es ist jedes Mal ein Fest, den Kühne live zu sehen. Ich bin ja dafür, dass wir irgendwann mal schaffen, diese Art von Podcast wirklich vis-à-vis aufzunehmen. Das wird aber dieses Jahr nicht passieren, denn dieses Jahr ist so gut wie rum. Das könnte vielleicht auch nächstes Jahr nicht passieren. Mal schauen. Aber ihr Lieben, ich glaube, das war's, oder?
Nein, es gibt noch ein ganz wichtiges Quiz, falls du es bei deiner ganzen Trivia-Recherche nicht nachgeschaut hast.
Aber Max.
Ah.
Da kennt mich jemand aber ganz, ganz, ganz genau. Also, die Zahlen von unserem Bodycon-Quiz habe ich wieder entnommen von unserer Lieblingswebseite All Out of Bubblegum.
Wisst ihr was? Da muss ich einmal kurz einhaken. Wieso bin ich denn eigentlich so bescheuert und guck nicht einfach mal vorher da drauf?
Wenn du ein Sportsmann bist.
Genau, das ist nämlich ganz wichtig. Man schaut nicht nach. Aber, und das möchte ich kurz sagen, ich habe das erste Mal den Film geschaut und mitgezählt. Das erste Mal habe ich den ganzen Film durchgezogen und habe es geschafft mitzuzählen.
Jetzt haben wir hier aber folgendes Problem. Ich habe mehrere Quellen zu Rate gezogen und ich habe mich da entschieden, die Zahl zu nehmen, die All Out of Bubblegum genommen hat, weil wir ja sehr häufig genutzt haben. Vor allem die haben auch eine die Aufzählung, wer wie viel getötet hat. Bei der IMDb sind es zwei weniger, sage ich mal gleich vorweg. Ja?
Okay.
Bodycon Quiz stirbt langsam eins. Max, was glaubst du?
Ich habe eine Zahl, die habe ich mitgezählt. Das Problem ist jetzt nur, bei dieser Zahl, wenn ich. Nee, ich sag die Zahl jetzt und danach sage ich, wie ich drauf komme. Mhm. 23.
Wie kommst du drauf? Du wolltest das sagen?
Soll ich erstmal einen Tipp abgeben?
Ja. Ja, nein, nein, nein. Kühne muss jetzt sagen, ob größer oder kleiner, weil es gibt zwei Punkte im Film, an denen habe ich eine geschätzte Zahl verwendet. Mhm. Und wenn Kühne sozusagen jetzt wüsste, welche das ist, dann könnte er sagen, nein, das sind bestimmt mehr gestorben oder weniger.
Ich glaube, ich weiß, welche du geschätzt hast. Du hast auf jeden Fall den Angriff der Polizisten geschätzt. Wobei ich da immer da das Gefühl hatte, dass keiner der Polizisten draußen vor dem Gebäude gestorben ist.
Okay.
Ich meine auch, aus dem Panzerwagen sind die noch rausgekommen oder haben die da rausgeholt?
Kühne, wir wissen, das Bodycon Quiz ist nicht deine Stärke und du bist kein großer Fan. Deswegen, weil Weihnachten ist, erlaube ich es dir. Max hat gesagt 23. Du kannst jetzt sagen, mehr oder weniger.
Ich sag 22. 50.
Was? Du sagst 22?
Ja, ich sag 22.
Also ich habe ganz kurz, darf ich das kurz sagen? Ich habe berechnet, dass in dem Polizeiauto zwei saßen. Vorne drin, wo die Raketenwerfer draufkommen, dass da zwei drin saßen. Um den Hubschrauber habe ich mit sechs Leuten bezogen.
Nee, im Hubschrauber waren weniger.
Okay.
Also ich glaube sogar, dass 16 realistischer ist. Ich ziehe die 22 zurück und sage 16.
Jetzt hast du verloren.
Der Kühne sagt 16 und der Max sagt 23. Und wie gesagt, ich gehe nach der Zahl, die All Out of Bubblegum genommen hat. Und Kühne, ich habe dir vorgeschlagen, sag entweder mehr oder weniger. Wie gesagt, das Angebot gilt noch. Sag einfach mehr als 23
oder weniger als
23.
Nein,
ganz ehrlich. Die letzte Chance.
Er hat zwei Tipps abgegeben, die beide weniger waren.
Okay, Glückwunsch, Max. Die Antwort ist 23. Du hast recht. Pass auf, ich hab hier sogar eine Auflistung.
Fickt euch!
John McClane
war Nummer 4, glaube ich, oder 3.
Hans Gruber 8. Uli 6. Karl 2. Übrigens, interessant bei Karl ist der erste im Film, den man umbringt, und ist der letzte, der stirbt. Alexander 2, wer war das? Und Sergeant Powell 1.
Hans Max hat 8 umgebracht?
Ja, auf jeden Fall. 23, herzlichen Glückwunsch, Max. Aber danke. Kühne, ich gebe dir eine Chance, noch einmal zu beweisen, dass du kein Vollversager bist in dem Spiel.
Mhm.
Frage, wie viele Leute mehr sterben in Teil 2?
Wie viel mehr? Mhm. Hast du jetzt wie viel mehr gesagt, du?
Ja, wie viel mehr sterben in Teil 2?
Habt ihr nicht was von einem Flugzeugabsturz gesagt? Das ist eine fiese Frage.
Ja, ja, also da müssten, wenn du das Flugzeug, da waren, glaube ich, 104 Leute drin, dann hast du später noch das Flugzeug mit den.
Das ist eine genaue Angabe.
Ich meine, also die sagen 104 das. 104 oder 124. Dann hast du noch die Terroristen und die Söldner, die da noch in einem Flugzeug sitzen. 200 sterben in Teil 2.
Max? Also 187 mehr. Ich sag 186 mehr.
186 mehr, okay. Und die richtige Antwort, Also, es sterben in Teil 2.
Oh, Entschuldigung. Ich habe gerade schlecht. 200 weniger 23 ist natürlich 177 und 176. Mein Gott,
du hast,
kann schon nicht mehr richtig rechnen.
Du hast richtig, ja. Es sind 141 mehr. Es sterben in Teil 2 insgesamt 164, minus 23 sind 141 mehr.
Okay, bin ich näher dran.
Ja, dann endet das
Thema. Ey, jetzt ganz ehrlich, das ist unsere 41. Ausgabe. Ist
31.
Nicht genug.
Selbst das kann 31. nicht zählen.
Ganz ist ehrlich, nicht
er kann
langsam
keine
genug.
Leichen zählen, er kann ja keine Ausgaben zählen.
Kann gar nicht zählen. Bei mir hört Zahlen hören bei 7 auf. Das ist einfach schlimm.
Also ganz ehrlich, wenn wir mal eine Statistik führen würden, Kühn hat mich, glaube ich, häufiger besiegt.
Max,
hat er immer verloren.
Max,
aber mich hat er immer geschlagen.
Mach es doch nicht kaputt, Max.
Warum muss ich denn mitzählen, wenn ich nicht endlich mal gegen Kühne gewinnen will?
Ja,
dein Zählen
war gut. Ich schüttel dir virtuell die Hand.
Danke, und ich schlag sie nicht aus. Danke.
Okay.
Das war's. Ob wir jetzt dieses Action-Juwel-Meilenstein-Meisterwerk wirklich akkurat besprochen haben, das liegt in eurer Entscheidung, nicht in unserer. Ich bin zufrieden.
Weil du deine Trivia losgeworden bist.
Wie viel Trivia kann ich wohl vorlesen? Sonst du so, ja.
Wir können uns auch einigen, dass Stirb langsam ein Meisterwerk ist. Ich glaube, da sind wir uns alle sehr einig. Ne? Also ich glaube, wir waren uns auch nie so einig in einem Punkt wie bei Stirb langsam. Auch wenn Max gerade wieder so diesen typischen Max-Ausdruck hat von wegen so, ja, aber eigentlich...
Es waren nur Siegfried und Roy. Ist mein einziger Schwachpunkt.
Gut.
Ja, okay.
Ihr Lieben, ich will mich wirklich von Herzen bedanken für dieses wunderschöne Podcast-Jahr an die Zuhörer, Zuhörerinnen da draußen. Der Max, wie wir zu Beginn gesagt haben, hat jetzt knapp ein Jahr hinter sich gebracht. Ich finde, er hat sich gemacht. Ich finde, das macht großen Spaß. Ich weiß, dieser Podcast ist chaotisch und ein bisschen unberechenbar, aber ich, der sehr viele Podcasts macht, beim Moodleback und auch so sonst, genieße das jedes Mal. Ich habe gerade dezent einen Sitzen, das ist wohl auch die Wahrheit. Ich wünsche euch da draußen ein frohes Weihnachtsfest, einen verdammt nochmal guten Rutsch. Wir hören uns nächstes Jahr und habt keine Angst, der Schucki und der Kühne werden jetzt auch noch die Chance haben, sich zu verabschieden. Ich wollte mich nur bedanken dafür, dass ihr uns zuhört. Ich weiß nicht, warum ihr das tut, aber Verrückte gibt es halt überall auf der Welt. Vielen Dank und dann darf der Kühne Tschüss sagen und der Max, dem gebührt das letzte Wort, weil er bleibt halt irgendwie schon unser Baby.
Ich habe das Gefühl, wenn ich mir den Max gerade angucke, er möchte jetzt erstmal Tschüss sagen.
Nee, ist egal.
Nee, komm, mach du jetzt. Egal.
Okay, ich bedanke mich auch fürs Zuhören. Es war mir eine Freude. Ich wusste von meinem Jubiläum bis gerade eben nichts. Ich bin sehr begeistert, dabei sein zu dürfen. Und ich freue mich aufs nächste Jahr und auf die nächsten 12 Episoden. Dann geht der Tanz weiter.
Ja, dann beende ich den Tanz jetzt endlich mal. Das war übrigens auch die letzte Werbung. Der Tanz endet nun. Scheiß hat eins. Also ich habe es wirklich immer noch im Kopf. Es war meine Freude, über den Film zu sprechen. Haben wir adäquat drüber gesprochen? Ich glaube, wir haben genauso drüber gesprochen, wie wir drei es auch tun sollten, weil es gibt wahrscheinlich so viele Abhandlungen, so viele Podcasts über den Film. Wir haben es vielleicht am, also vielleicht ist für manche am, also wir haben es jetzt auch einfach gemacht. So. Und das war mir auch
ganz
eine
ehrlich,
Freude mit euch.
Aber es ist die beste Beschreibung des Thekencasts, die es jemals gab. Wir haben es halt gemacht.
Perfekt. Schön.
Das ganze Jahr mit euch war mir auch eine Freude. Max, nächste Mal, das war keine Challenge, dass du dir die Haare einfach wachsen lassen sollst, solange du bei uns bist. Da kann auch ruhig mal ein Kamm dran oder ein Friseur. Dies nur als Tipp. Und bedanke mich fürs Zuhören. Bedanke mich dafür, dass ihr uns immer so treu seid und freue mich aufs nächste Jahr mit vielen spannenden, tollen Filmen. Wenn ich wieder dran bin mit der Wahl, wird Max schreien. Aber das dauert leider noch 3 Ausgaben. Dementsprechend freut euch drauf und wir hören uns. Bis bald.
Yippie-yay, Schweinebacke.
Ho, 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 ho.